Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Das Buch der Offenbarung steht auch diesmal auf unserem Programm. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen. Mit dem Kapitel 11 haben wir uns zuletzt beschäftigt und dort geht es jetzt auch gleich weiter. Mit der Kreuzigung Jesu und mit seiner Rückkehr in die unsichtbare Welt Gottes hat die Endzeit bereits begonnen. Daher machen die christlichen Gemeinden auch von Anfang an schwere Zeiten durch, zumindest zeitweise. Und selbst mehr als 60 Jahre später, am Ende des ersten Jahrhunderts, hat sich daran nichts geändert. Im Gegenteil. Die Verfolgung der Jesusleute nimmt jetzt systematisch zu. Denn der amtierende römische Kaiser Domitian setzt vieles daran, von allen seinen Untertanen als Gott verehrt zu werden. Das ist natürlich für jeden Menschen, der an Jesus glaubt, eine riesige Herausforderung. Denn als wahre Anbeter des allmächtigen Gottes und seines Messias können Christen keinen Menschen als Gott anbeten. Damit steigt das Risiko für jeden Christen, verfolgt, enteignet oder gar getötet zu werden. Auch Johannes, der frühere Wegbegleiter von Jesus, bekommt das zu spüren. Die römischen Behörden verhafteten ihn, den vielleicht letzten Augenzeugen der Auferstehung, und setzten ihn auf der ägäischen Insel Patmos fest. Aber Jesus hat weder seine Gemeinden noch seinen alten Apostel vergessen, sondern in dieser kritischen Situation spricht Jesus zu seinen Leuten noch einmal über die tatsächlichen Machtverhältnisse in der Endzeit, die ja bereits angebrochen ist. Nicht der Kaiser in Rom, der Beherrscher jenes gewaltigen Weltreiches, ist der Herr über Himmel und Erde, sondern nur Gott der Allmächtige und sein Sohn Jesus Christus, der in der Offenbarung besser bekannt ist unter seinem Ehrentitel »Das Lamm«. In eindrücklichen Visionen offenbart Jesus seinem Freund Johannes den Ablauf der Endzeit und in immer wieder neuen, vertiefenden Bildern die Rolle der Gemeinde Jesu in dieser letzten Zeit der Weltgeschichte. Bis zum Ende der Endzeit wird die Gemeinde Jesu als Zeuge für die gute Nachricht von Jesus auftreten. Sie wird die Menschen aufrufen, zu Gott umzukehren und an den Retter Gottes zu glauben, an Jesus Christus. Und erst wenn diese Aufgabe der Gemeinde vollendet ist, erst dann wird es dem Antichristen, dem Helfershelfer des Teufels, möglich sein, die Gemeinde Jesu zu besiegen und zu töten. Dann wird die Erdbevölkerung aufatmen, denn die christliche Gemeinde hatte mit ihrer Vollmacht auch Gottes Gerichte über die Welt gebracht. So hörten wir es in Kapitel 11 der Offenbarung in den Versen 1 bis 10. Und dort steigen wir nun auch wieder ein. Die Bewohner der Welt jubeln am Ende der Endzeit. Die beiden prophetischen Zeugen, die in Kapitel 11 die Gemeinde Jesu verkörpern, diese beiden Zeugen sind jetzt endlich tot. Ausgelöscht vom Antichristen, hier dargestellt durch das Tier aus dem Abgrund. Doch die Freude aller, die nicht zu Gott umkehren wollen, währt nur kurz. Denn nach 3,5 Tagen wendet sich das Blatt. Wir hören aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 11, die Verse 11 und 12. Dort wird berichtet, »Und nach 3 Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füße, und eine große Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und sie hörten eine große Stimme vom Himmel zu ihnen sagen, »Steigt herauf!« Und sie stiegen auf in den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Der antichristliche Jubel findet ein jähes Ende. Im Vergleich zur gesamten Endzeit von sinnbildlich 1260 Tagen ist die Zeit des wiedergöttlichen Triumphs in der Tat sehr kurz, 3,5 Tage, wie es in Vers 11 deutlich heißt. Auch wenn es zunächst so aussieht, als sei die christliche Gemeinde ein für allemal mundtot gemacht. Doch die Freude, Gott endlich los zu sein, währt nur kurz. Auch wenn es den betroffenen Christen als eine lange und furchtbare Zeit vorkommen mag, das dritte Wehe, das letzte und endgültige Gericht Gottes, kommt schnell. Und damit wird Gottes guter Herrschaft zum Durchbruch verholfen, gegen alle Widerstände. Was nun nach den 3,5 Tagen geschieht, dazu schreibt Johannes in Vers 11, da kam der Geist des Lebens aus Gott in sie, und sie stellten sich auf ihre Füße. Hier zitiert Jesus fast wörtlich aus dem berühmten Auferstehungskapitel im Buch des Propheten Hesekiel. Gottes Geist führt dort den Hesekiel, offensichtlich ebenfalls in einer Vision, auf ein weites Feld voller Leichen. Und der Geist leitet den treuen Propheten mitten durch die zahllosen Totengebeine hindurch. Nicht begraben, ohne Haut und Fleisch, ausgedorrt, so liegen die nackten Knochen haufenweise da. Hier ist kein Leben mehr zu finden, das steht außer Frage. Doch genau das soll Hesekiel nun den toten Gebeinen prophetisch zusprechen. So spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet. Und so geschieht es dann auch. Der Prophet hört es rauschen und die toten Knochen geraten in Bewegung. Sie rücken zusammen. Sehnen, Muskeln und Haut überziehen die vormals bleichen Gebeine und schließlich werden diese noch leblosen Körper mit dem Atem Gottes, mit seinem Lebensgeist erfüllt. Danach deutet Gott seinem Propheten, was er hier geschaut hat. Du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Jesus bezieht sich nun hier in der Offenbarung, Kapitel 11, Vers 11, auf dieses herausragende Kapitel im Buch des Propheten Hesekiel. Und damit setzt er die Auferstehung seiner Zeugengemeinde am Ende der Endzeit in den unmittelbaren Zusammenhang dieser Verheißung, dass Gott das ganze Haus Israel auferwecken wird. Die Zeugengemeinde ist ja die Gemeinde aus Juden und Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und dieses erneuerte Israel nennt auch der Apostel Paulus ganz Israel. Somit erfüllt sich in der Auferstehung der Zeugengemeinde hier die Auferstehung des ganzen Hauses Israel aus dem Buch Hesekiel. Wähnte sich die Weltbevölkerung am Ende der Endzeit noch in der Freiheit, mit der Zeugengemeinde auch Gott endgültig los zu sein, stürzt sie nun die Auferstehung der christlichen Gemeinde in erneutes Entsetzen. Johannes formuliert das in Vers 11 so: Da überfiel alle, die sie sahen, große Angst. Die große Furcht der Menschen hat mit Gott und seinem Gericht zu tun. Denn nun wissen alle, dass sie Gott nicht losgeworden sind. Dass die Botschaft der Zeugen Jesu stimmt, kehrt um und glaubt an die gute Nachricht von Jesus. Jetzt, am Ende aller Tage, ist es wohl zu spät. Jetzt ertönt kein Ruf mehr, zu Gott zurückzukehren. Denn nun steht das dritte Wehe unmittelbar bevor, das letzte Gericht Gottes, aus dem nur gerettet wird, wer im Buch des Lebens steht. Und das sind die, die an Jesus glauben. Die Menschen am Ende der Endzeit werden auch hören, was der auferstandenen Zeugengemeinde gesagt wird. In Vers 12 heißt es: Dann hörten sie eine mächtige Stimme vom Himmel, die den beiden befahl: Kommt herauf. Und vor den Augen ihrer Feinde stiegen sie in der Wolke zum Himmel hinauf. Die ganze Welt hört jetzt mit, wie die laute Stimme aus dem Himmel die beiden auferstandenen Zeugen anspricht. Die Zeugen für Jesus werden aufgefordert, in den Himmel aufzusteigen, was auch sogleich geschieht. Wie ihr Herr, Jesus Christus, so steigt nun auch seine Gemeinde hinauf in die sonst unsichtbare Wirklichkeit Gottes, in den Himmel. Dabei ist auch hier die Wolke kein himmlisches Transportmittel, sondern verweist auf die himmlische Herrlichkeit derer, die sie umhüllt. Die oft verkannte Jesusgemeinde wird nun auch von ihren Feinden als das erkannt, was sie in Wirklichkeit schon immer war. Sie ist die Geliebte des allmächtigen Gottes und seines Messias Jesus Christus. Denn diese Entrückung der Gemeinde geschieht ja ausdrücklich vor den Augen aller Welt. So heißt es ausdrücklich in Vers 12. Dabei fällt auf, dass das zweite sichtbare Kommen Jesu am Ende der Endzeit in Kapitel 1 verblüffend ähnlich formuliert ist. Jesus wird kommen, ebenfalls umhüllt von der Wolke als Zeichen seiner Herrlichkeit, und das alles wird von aller Welt gesehen. Daher liegt es nahe, diese beiden Ereignisse, das zweite sichtbare Kommen von Jesus und die sichtbare Entrückung der Gemeinde hier in Vers 12, als die beiden Seiten des gleichen Ereignisses zu verstehen. So schildert es auch der Gemeindegründer Paulus in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Dort vergleicht der Apostel die Entrückung der Gemeinde Jesus entgegen mit dem feierlichen Empfang eines Herrschers. Ganz so, wie es in der Antike bei hohen Staatsbesuchen gehandhabt wurde. Die treu ergebenen Diener ziehen ihrem Herrn in einem öffentlichen Festzug entgegen, hinaus vor die Stadt. Dort begrüßen sie ihn mit allen Ehren, um anschließend an seiner Seite in die Stadt zurückzukehren. Davon können wir auch hier in Vers 12 ausgehen, denn das Ende der Endzeit ist gekommen. Entsprechend heißt es im nächsten Vers, in Vers 13, »Und zu derselben Stunde geschah ein großes Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein, und es wurden getötet in dem Erdbeben 7000 Menschen.« Und die anderen erschraken und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Und in dieser Stunde ereignete sich ein gewaltiges Erdbeben, heißt es am Anfang dieses Verses. Das Erdbeben geschieht demnach, als die Jesusgemeinde entrückt wird, um ihren Herrn zu empfangen. Dabei handelt es sich offensichtlich nicht um eines der Erdbeben, die Jesus für die gesamte Dauer der Endzeit angekündigt hatte. Nein, hier geht es wohl um jenes letzte Erdbeben der Weltgeschichte, das den großen Tag ankündigt, an dem Gott und sein Sohn alle Welt endgültig richten werden. Auch in der Vision vom sechsten Siegel hörten wir davon. Hier wird dieses Erdbeben nun im Blick auf die große Stadt geschildert, das frühere Jerusalem, das aber zu Sodom und zu Ägypten verkommen ist, seit sie Jesus, ihren Messias, verworfen und gekreuzigt hat. Große Stadt steht übrigens sonst im Buch der Offenbarung für die Stadt Babylon, von der wir noch ausführlich hören werden. Und die innere Nähe des verweltlichten Jerusalem zu Babel, der gottlosen Stadt, liegt auf der Hand. Am Ende der Geschichte holt Gott sich nun zurück, was ihm das verweltlichte Jerusalem und damit das abtrünnige Israel vorenthalten hat, nämlich den zehnten Teil von allem, womit Gott sie gesegnet hat. In Vers 13 wird das folgendermaßen ausgedrückt. Der zehnte Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet. Natürlich hat Gott nie Menschenopfer als zehnten Teil von seinem Volk Israel gefordert. Die 7000, die hier in dem Erdbeben umkommen, verdeutlichen aber, was auch der ganze Rest der Stadt zu erwarten hat, nämlich in dem kommenden Gericht, in dem Gott die ganze Welt zur Rechenschaft ziehen wird. Und das steht unmittelbar bevor. So verstehen es auch die Übriggebliebenen. Von ihnen berichtet Vers 13, »Und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre.« Gott hat machtvoll eingegriffen, die beiden toten Zeugen hat er lebendig gemacht und in großer Herrlichkeit aus dieser Welt genommen. Zudem hat der Lebendige einen Teil ihrer Stadt zerstört, was Tausende von ihnen das Leben gekostet hat. Dessen sind sie alle Zeugen geworden, die Überlebenden. Daher nimmt es nicht Wunder, wenn sie nun, von Furcht ergriffen, angstvoll anerkennen, dass im Himmel doch ein Gott ist. Das Entsetzen vor der Macht Gottes hält die abtrünnigen Einwohner der großen Stadt nun davon ab, weiter gegen Gott zu lästern. Eine wirkliche Umkehr zu Gott, ein vertrauensvolles Glauben an den Sohn Gottes, ist das wohl nicht. Dafür ist die Formulierung, sie gaben dem Gott des Himmels Ehre, offensichtlich noch viel zu allgemein. Zumal jetzt die gesamte Erde durch das Beben erschüttert ist, da bleibt niemandem etwas anderes übrig, als die Ehre des einen Gottes im Himmel anzuerkennen. Die beiden eingeschobenen Visionen zwischen der sechsten und siebten Signalfanfare sind hier nun zu Ende. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu der Reihe der sieben Signalfanfaren, von denen die drei letzten auch die drei Wehe genannt werden. So heißt es nun in Vers 14, das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt schnell. Ja, das dritte Wehe kommt jetzt ganz schnell, es steht unmittelbar bevor. Es ist das dritte und letzte Wehe, das über die Erde kommen soll. So hat es der Adler in der Vision nach der vierten Signalfanfare angekündigt. Und damit entspricht es der Vision der siebten Signalfanfare. Wie bei der Schau vom siebten Siegel, so geht es nun auch hier um das Kommen Gottes und seines Sohnes in Macht und Herrlichkeit. So hat es bereits der Engel mit dem kleinen Buch angekündigt. Sobald die siebte Signalfanfare erklingt, sind Gottes Pläne für die Geschichte der Welt vollendet. Und dann regiert er allein über Himmel und Erde. Hören wir, was Johannes dazu von Jesus offenbart wurde. Die Verse 15 bis 17 lauten: Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen: Es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du an dich genommen hast deine große Macht und herrschst. Soweit die Verse 15 bis 17. Die Vision vom Öffnen des siebten Siegels gab noch kaum etwas preis vom Ende der Welt. Hier erfahren wir nun schon etwas mehr darüber, wenngleich Jesus sich auch in dieser Vision immer noch zurückhält. Noch offenbart er seinem Freund die alles entscheidenden Ereignisse nicht direkt, durch die alle Widerstände gegen Gottes gute Herrschaft überwunden werden, und zwar endgültig. Doch aus allem, was wir bereits in dieser Vision erfahren, können wir schon darauf schließen, worum es sich dabei handelt. Jetzt lässt der letzte Engel sein lautes, eindringliches Fanfarensignal erklingen. Daraufhin hört Johannes laute Stimmen im Himmel und die sprechen Folgendes: Nun gehört die Königsherrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus. So in Vers 15. Es geht hier um eine Königsherrschaft, um die Herrschaft über die Welt. Als der Satan einst versuchte, Jesus zu verführen, bot er ihm die Königreiche der Welt an. Im Buch der Offenbarung begegnet uns die Hure Babel, jene große Stadt, die in all ihrer Gottlosigkeit die Menschheit verkörpert, die sich gegen Gott auflehnt. Und eben von dieser großen Stadt Babel heißt es, sie hat die Königsherrschaft über die Könige der Erde. Daher ist also jetzt ganz offensichtlich etwas geschehen, wodurch die Weltherrschaft auf Gott übergegangen ist und auf Jesus, den Messias Gottes. Die bisherigen Machthaber sind offenbar entmachtet worden. Und das geschieht im letzten Gericht Gottes über diese Welt. Dazu wird Jesus kommen und alles überwinden, was sich seiner Herrschaft widersetzt. Dazu gehören menschliche Herrscher, alle antichristlichen Mächte und deren Herr, der Teufel. Der Widerstand der Könige der Erde gegen den Herrn und seinen Christus bzw. Gesalbten, das ist auch das Thema von Psalm 2. Der Anspruch seines Christus auf die Weltherrschaft wird auch schon dort von Gott geltend gemacht. Und trotz aller Auflehnung der irdischen Machthaber gibt Gott nicht nach. In Psalm 2 ist das Ende dieser Auseinandersetzung noch offen. In der Vision vom siebten Fanfarensignal jedoch hat der entscheidende Kampf bereits stattgefunden und Jesus hat seine Herrschaft auch über die Erde angetreten. Schließlich heißt es in Vers 15, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott wird von nun an seine Herrschaft über die Welt nicht wieder aus der Hand geben. Sie wird dauern von einer Ewigkeit bis in alle Ewigkeiten. Und Gott wird sich als König erweisen für immer und für alle Zeiten. Er und sein Messias, Jesus Christus. Nachdem die Herrschaft Gottes und seines Retters über die ganze Welt nun ausgerufen ist, erfolgt die Zustimmung und die Anerkennung derselben. Da heißt es in Vers 16, und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, warfen sich auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an. Die 24 Ältesten begegneten uns bereits bei Johannes erstem Blick in den himmlischen Thronsaal. Dort beteten sie Gott an als den Schöpfer des gesamten Universums. Später preisen sie den Allmächtigen und das Lamm, Jesus Christus, weil es mit seinem Leben Menschen für Gott erlöst hat. Und hier in Vers 16 schließlich gilt die Anbetung der Ältesten der Tatsache, dass Gott durch seine Gerichte alle Widerstände überwunden und seine Herrschaft nun angetreten hat. Und erneut schildert Johannes die körperlichen Gesten ihrer Anbetung in ihrer ganzen Feierlichkeit. Sie werfen sich nieder und beugen sich so weit, bis sie mit ihren Stirnen den Boden berühren. Das ist der angemessene äußerliche Ausdruck ihrer unendlichen Ergebung. Vor wenigen Augenblicken sah es noch so aus, als würden die Menschen der Welt triumphieren in ihrer Freude, die Gemeinde Gottes endlich los zu sein. Doch jetzt hören wir den Jubel über den wirklichen Sieg und den endgültigen Herrscher über Himmel und Erde. Wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war. Denn du nahmst deine große Macht in Anspruch und tratest die Herrschaft an. So in Vers 17. Die Anrede ist die gleiche wie in Kapitel 4, wo die vier Wesen am Thron Gottes ihren Lobpreis auf Gott anstimmen. Herr Gott Allmächtiger. Doch hieß es am Anfang des Buches von Gott noch, der ist und der war und der kommt. So fehlt nun hier in Vers 17 das dritte Element. Denn nun ist er bereits gekommen, und zwar in all seiner Macht und Herrlichkeit. Und dafür danken sie Gott, die 24 Ältesten, auf ihren Thronen. Nun, am Ende der Endzeit, wohin uns die Vision von der siebten Signalfanfare führt, hat Gott seine eigene große Macht wieder an sich genommen. So ebenfalls in Vers 17. Sicher, Gottes Thron war niemals verwaist, doch in seiner Geduld und Güte hat er es lange hingenommen, dass er nicht als der König der Welt willkommen war. Das lange Zögern Gottes hat jetzt aber ein Ende. Er hat Gericht gehalten und alle Widerstände gegen seine gute Herrschaft aus dem Weg geräumt. Die 24 Ältesten bekräftigen diese Machtergreifung Gottes noch einmal und deine Herrschaft angetreten hast. Nun ist Gott für alle sichtbar, der Herr und König des gesamten Universums und mit ihm sein Messias, Jesus Christus. Weiter hören wir aus dem Mund der Ältesten in Vers 18, und die Völker sind zornig geworden, und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Auch hier klingt, wie schon am Anfang der Vision, das Thema von Psalm 2 an. Die Nationen, die Völker der Welt toben und lehnen sich auf gegen die Herrschaft Gottes und seines Sohnes. Dabei gilt, wer die Jesusgemeinde verfolgt und angreift, der verfolgt damit ihren Herrn selbst, Jesus Christus, den Messias Gottes. So erfuhr es auch Paulus. Wutschnaubend verfolgte er die junge Christengemeinde. Da offenbarte Jesus sich ihm mit den Worten, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Und diese zornigen Angriffe auf die Botschafter von Jesus werden uns in den nächsten Kapiteln immer wieder begegnen. Doch auf den Jahrhunderte währenden Zorn der Völker, mit dem sie die Herrschaft Jesu empört von sich wiesen, folgt nun der Zorn Gottes. Da kam dein Zorn, so die Ältesten weiter in Vers 18. Doch wie wir schon einmal hörten, der Zorn Gottes bedeutet nicht, dass er blindwütig um sich schlägt. Nein, es geht hierbei gerade nicht um unkontrollierte Wutausbrüche, sondern im Gegenteil um Gottes absolut gerechtes Gericht, das er aber auch mit allen Konsequenzen vollstreckt. Der Zorn Gottes meint also nicht nur das gerechte Urteil, sondern auch den endgültigen Vollzug des Urteils. Und dieses Gericht Gottes umfasst alle Welt, selbst die Toten. Davon sprechen ja auch die Ältesten in Vers 18. Die Zeit, die Toten zu richten. Doch begnadigt sind alle diejenigen, die an Jesus glauben, den Christus Gottes. In Vers 18 klingt das so, die Zeit, deine Knechte zu belohnen, die Propheten und die Heiligen und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen. Die Visionen von den 7 Signalfanfaren führen uns also tatsächlich bis zu den allerletzten Ereignissen der Weltgeschichte, bis zum letzten und endgültigen Gericht Gottes über alle Menschen, mit einem doppelten Ausgang: ewiges Leben für alle, die auf Jesus vertraut haben, und ewige Gottesferne für diejenigen, die Jesus ablehnten, denen er gleichgültig war oder die nur Hohn und Spott für ihn übrig hatten. Dabei geht es aber niemals um Rachegelüste, sondern darum, dass endlich Gottes gute Herrschaft auch tatsächlich auf der Erde durchgesetzt wird. Und das bedeutet, dass Gott diejenigen richten muss, die seine Herrschaft ablehnen. Die Freude über den Anbruch der Herrschaft Gottes über die Erde zeigt sich auch in dem, was Jesus dem Johannes nun enthüllt. Der schreibt in Vers 19: Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Zu Anfang der 5. Fanfarenvision wurde noch der Abgrund geöffnet, um die Herrschaft der Dämonen auf die Erde loszulassen. Doch hier sieht Johannes den Tempel Gottes im Himmel geöffnet, offen bis in das Allerheiligste hinein, so dass er auch die Bundeslade sieht. Und sie gilt als der Ort der Gegenwart Gottes. Nun kommt also die Gegenwart Gottes zum Vorschein und mit ihm seine Königsherrschaft über die Welt. Gott ist endlich nicht mehr verborgen, sondern hervorgetreten in all seiner Macht und Herrlichkeit. Das unterstreicht auch das Folgende, was Jesus nach Vers 19 offenbart: Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Immer wieder waren das die Kennzeichen der wegweisenden Offenbarungen Gottes. Übrigens haben so auch die Visionen von den Signalfanfaren begonnen, was die Worte hier zu einem sehr passenden Abschluss dieser Visionenreihe macht. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie mit dabei waren. Die Fortsetzung gibt es natürlich auch in unserer nächsten Ausgabe. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.